Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live, mehr oder weniger genau 2 Wochen nach dem großen ESC-Finale 2024. Wir sind immer noch mit der Nachbereitung beschäftigt und wollen euch da gerne mit ins Boot holen, jetzt auch zu viert. Erstmal hallo an alle, die ihr zuschaut und zuhört, alle ZuschauerInnen, Podcast-HörerInnen. Dann vielen Dank, ihr habt es gerade schon wieder gesehen, an unseren Partner Katjes A und aber B auch an unseren unserem Partner Visit Malta. Ich freue mich, dass ich heute hier nicht alleine bin, sondern wir, wie gerade schon gesagt, zu viert sind und mit mir 3 meiner geschätzten Co-Blogger dabei sind, nämlich zum einen Rick. Hallo Rick.
Hallo, schönen guten Abend. Geht's euch allen gut? Ich fühle mich wieder besser.
Schöne Begrüßung. Vor allem hast du heute so eine beruhigende Stimme irgendwie. Schön, dass du auch da bist. Du, Spa, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Also wenn wir weiter so reden, dann müssen die Einnahmen heute aber ja sprudeln beim Livestream, was wir hier bieten. Peter, schön, dass auch du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Benni. Euch dreien ein herzliches Willkommen natürlich auch. Und auch allen, die uns jetzt da draußen zuschauen und später vielleicht auch via Podcast hören.
Ja, schön, dass wir ihr alle da seid und wie immer auch der Hinweis für alle, die live hier auf YouTube zugucken, nutzt gerne wie immer unsere Kommentarfunktion hier im Live-Chat. Wir versuchen dann auf die Sachen, die ihr auch hier reinschreibt, einzugehen, die einfließen zu lassen und genau auf die Themen dann auch zu sprechen zu kommen. Der ESC 2024 beschäftigt uns weiterhin, ich habe es gerade schon gesagt, deswegen gibt es einige Themen, die wir noch nachbesprechen wollen. Es gibt ja auch teilweise neue Entwicklungen. Es gibt aber auch schon ein paar Themen, die der ESC 2025 vorauswirft, jetzt aber im positiven Sinne. Da müssen wir natürlich auch kurz drauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, gerade ist ja ein bisschen die Herausforderung, über die wir auch beim letzten Livestream schon geschrieben haben, dass man eben nicht in diesem, also nur die ganze Zeit über alles, was jetzt noch so negativ durch alle möglichen Medien geistert im Hinblick auf den ESC, sondern dass man sich doch auch stellenweise wieder an die schönen Sachen erinnert. Und wir versuchen heute auf diesem schmalen Grat zu wandeln. Deshalb möchte ich erstmal noch mit euch nochmal 2 Wochen zurückgucken. Und zwar gibt es da ja auch im Hinblick auf das Ergebnis noch die ein oder andere Analyse im Nachgang, über die wir jetzt vielleicht nochmal sprechen müssen. Zum einen hat sich doch, ich nehme das vor allem sehr stark in Social Media wahr, dass immer wieder, wenn da irgendwas über zum Beispiel Nemo oder Baby Lasagna gepostet wird, dass dann wieder die Diskussion aufgemacht wird, Jury-Voting versus Televoting. Wer ist jetzt eigentlich der wahre Sieger des ESC? Wie ist das mit dem Voting-System? Sollte daran was geändert werden? Auch vor dem Hintergrund, Duspa, das hattest du ja schon mal ganz gut analysiert, wenn im Halbfinale nur Televoting zählt, das heißt, da ganz viele Televoting-Favoriten weiterkommen, jetzt mal sehr plakativ gesprochen, dann haben die Jury-Favoriten im Finale einen Vorteil, weil sich eben auf wenige Jury-Favoriten die Jurys konzentrieren, aber das Televoting sich gegebenenfalls sehr breit auf die Televoting-Favoriten, vor allem auch aus den Halbfinals, streut. Das ist ein Thema, bei dem ich gerne nochmal eure Meinung hören würde. Und ich nehme gleich das andere auch mit. Duspa, du hast ja wieder eine tolle Analyse gemacht, wer eigentlich unsere Fan-Favorite-Fails und Dark Horses, ich weiß gar nicht, warum du jetzt lachst, fand ich wirklich, Und unsere Dark Horses waren in diesem Jahrgang, wir spekulieren ja immer schon vorher und am Ende kommen wir dann zu einem Ergebnis. Vielleicht kannst du da direkt mal am Anfang was dazu sagen, was du da wissenschaftlich, analytisch, empirisch rausgefunden hast.
Ja, also daran könnte man ja mindestens eine Habilitation drüber schreiben, über die Ermittlung von Fan-Favorite-Fails und Dark Horses. Nein, das ist ja wirklich, es ist ja einfachste Haushalt.
Why not? Ich finde, Dr. Duspa ist eigentlich zu wenig. Professor Duspa wäre mal angemessen. Also insofern,
ja, Professor Eurovision, da, falls da nicht hier Irving noch davor kommt sozusagen. Oder jemand in Großbritannien. Nee, genau, dass wir uns wieder angeschaut haben, wie weit eigentlich jetzt die finale Platzierung abweicht von dem, was in den Fanvotings im Vorfeld getippt worden ist oder vermutet worden ist. Wobei man dabei natürlich immer mit berücksichtigen muss, ja, dass wir zum Beispiel bei Bambi Thug ja nur den Vorentscheidauftritt kannten zu dem Zeitpunkt, als natürlich die ganzen Fanvotings stattgefunden haben. Sowohl bei uns für die Ermittlung des EKI, also bei uns ist es ja immer so, es ist ja, dass ihr dann 3 Tage nach der Veröffentlichung oder Entscheidung für einen Song 3 Tage habt, da euer Feedback zu geben. Und das ist dann das, was zählt sozusagen, ne? Und insofern ist das natürlich oft nur ein erster Eindruck. Und wir haben ja gesehen, wie weit man dann eben auch so einen Song eben auf die Bühne bringen kann, dass es dann auch richtig super wirkt, genau. Ja, insofern ist das natürlich alles ein bisschen vorsichtig, aber interessant natürlich trotzdem auch, was sich damit durchsetzt. Wir haben das dann ja schon auch im Gefühl. Also wir machen ja dann auch nochmal unsere Befragung, kurz bevor dann die Proben richtig losgingen. Und da kristallisierte sich ja schon raus, dass es natürlich dann die Hoffnung gab bei Deutschland, dass Deutschland auch so ein Dark Horse sein könnte. Es gab schon eine Befürchtung, wird Rick jetzt nicht gerne hören, dass Kalin möglicherweise als Fan-Favorite-Fail damit da losziehen wird. Und letztendlich war es ja auch dann genau so. Also Musti, der, sage ich mal, als der größte Fan-Favorite-Fail zu verstehen ist, der war ja bei dem OGAE-Poll auf Platz 4 und ist dann nicht mal ins Finale gekommen. Das ist eben genau so ein Fall, der eben, was du, Benni, gerade beschrieben hattest, Opfer davon geworden ist, dass eben die Jurys im Halbfinale nicht mitstimmen dürfen. Und wenn es dann eben nur ums Televoting geht, da war der Song nicht starker noch für. Ansonsten hätte der, wenn er ins Finale gekommen ist, möglicherweise Mittelfeldplatz gemacht, ne? Und dadurch ist da natürlich jetzt diese riesige Diskrepanz. Insofern müssen wir dann darüber sprechen. Aber ansonsten eben schön ja auch für Deutschland, dass man dann auch mal wieder die Leute überraschen kann, dank der Unterstützung der Jurys, dass Irland da entsprechend auch gut mit dabei war auf der Positivseite. Also es waren ja in Irland, Portugal, Deutschland und eben auf den Fan-Favorite-Sachen. Österreich, muss man sagen, auch wieder einmal, ne? Also die waren ja auch mit Halo ja große Fan-Favorites und jetzt mit We Will Rave auch wieder. Ja, also die gibt es dann eben doch wieder, zum Teil erwartbar, zum Teil nicht. Und das ist natürlich eine schöne Zahlenspielerei. Und dann weiß man aber doch, dass auch der ESC nicht immer und voll vorhersagbar ist, sondern dass es eben immer noch mal diese Ausreißer gibt, die dann auch für Leute, die sich wie wir und die uns jetzt zuschauen und zuhören, das ganze liebe lange Jahr mit dem Wettbewerb beschäftigen, dass es selbst für die noch ein paar Überraschungen gibt.
Danke dafür. Rick, wie ist es denn bei dir, wenn du an das Ergebnis nochmal denkst? Stichwort Jury-Televoting, Dark Horse, Fan-Favorite-Fail. Wie geht's dir? Du hast ja auch bei unserem letzten Livestream noch ein bisschen mit manchem Ergebnis gehadert. Hast du dich mittlerweile damit abgefunden? Ist dein Gemüt wieder im Gleichgewicht? Nimm uns mal mit, bitte.
Ja, ich bin schon... Ich bin schon wieder, ich hab's mittlerweile ein bisschen weiter akzeptiert, aber noch nicht vollkommen. Also ich bin immer noch ein bisschen sauer über das UK-Ergebnis, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch weiter ausführen. Da habe ich eigentlich jetzt mal schon alles gesagt. Ich glaube, bezüglich Jury und Televoting, dass die Theorie tatsächlich stimmen könnte, dass ja, eben durch dieses reine Televoting eben so ein paar Jury-Songs dann nicht im Finale mit dabei sind und sich das Ganze dann halt sehr aufteilt. Ich habe mir dieses Jahr halt auch überlegt, was gewesen wäre, wenn die Niederlande doch noch im Finale mit dabei gewesen wären. Dann hätte sich das ja sogar noch weiter wahrscheinlich aufgeteilt. dann wäre es, glaube ich, auch nicht so knapp ausgegangen für Baby Lasagna, sondern ja, dann wäre er, gut, er hätte trotzdem Platz 2 werden können, aber dann hätte sich das halt vielleicht noch ein bisschen weiter aufgeteilt. Who knows, wir werden es niemals erfahren. Aber ich bin halt generell nicht unbedingt der Verfechter von diesem reinen Televoting im Halbfinale. Ich finde das jetzt auch, nachdem wir es jetzt 2 Jahrgänge lang gesehen haben, ich finde es gar nicht negativ, dass dass sich generell was an dem Prozess geändert hat oder an dem Voting-System in den Halbfinals. Also ich bin da jetzt niemand, der das total schlecht reden würde, aber reines Televoting finde ich jetzt trotzdem ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwas daran stört mich einfach. Also ich fände es ein bisschen ausgewogener, dann doch noch ein Stückchen besser. Ob es wieder 50-50 sein muss, eher nicht, wie gesagt. Also ich finde es schon gut, dass es da eine Veränderung gab. Aber es sollte meiner Meinung nach der Weg zurückgefunden werden, dass die Jurys wenigstens einen kleinen Anteil irgendwie doch noch mitbestimmen dürfen. Dass es vielleicht zu einem Viertel Juryentscheid ist und zu einem Dreiviertel Televoting. Das, sehe ich nach wie vor so. Also das habe ich auch schon vor diesem Jahrgang gesehen und das fände ich auch weiterhin ganz gut. Wobei ich aber auch gleichzeitig sagen muss, dass ich nicht unbedingt glaube, dass sich dann an den Qualifikanten so wirklich viel geändert hätte dieses Jahr. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es dann tatsächlich für Österreich mit Jurys vielleicht knapp nicht gereicht hätte. Aber das ist, glaube ich, auch schon so wahrscheinlich der einzige Unterschied, könnte ich mir vorstellen. Aber auch das werden wir niemals wissen. Also ja, ich wäre offen dafür, dass sich wieder ein bisschen was ändert in den Halbfinals halt eben, in dem Voting.
Peter, wie sieht das bei dir aus?
Also zu den Fan-Favorite-Fails muss ich sagen, einer davon war ja mein absoluter Liebling, die gute Kalin, We Will Rave. Und dann habe ich ja so am Ende so ein bisschen zu Baby Lasagna umgeschwenkt, weil ich unbedingt nach Kroatien fahren wollte nächstes Jahr. Aber jetzt habe ich Breaking News, ich habe einen neuen Lieblingssong. Ich verrate ihn im Laufe des Livestreams. Ich bin echt gespannt, ob er drauf kommt. Ich versuche Hints zu geben. Aber ich habe echt einen neuen Lieblingssong und den höre ich immer lieber. Und den habe ich jetzt so richtig lieb im Moment, sodass ich ihn noch vor Baby Lasagna und vor Kalin rangreihen würde in einer Post-Betrachtung. Für Rick habe ich noch einen Appell. Rick, wir sollten unbedingt was Liebes über Olli schreiben. Und wir schicken das dann William und lassen es Olli übersetzen. Weil der kriegt im Moment gerade richtig Zoff. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, was, ich sag mal, binnenbritisch gerade los ist. Diese Zero Points haben nämlich jetzt dazu geführt, dass sie wirklich alle vom seriösen Feuilleton bis hin zum Boulevard mit diesem Auftritt befassen. Und ich würde mal sagen, ganz kurz, not in a good way. Na? Da müssen wir gegenhalten, wir müssen Olli was Gutes tun. Na? Dann habt ihr dann ich will jetzt nichts wiederholen von dem vielen Richtigen, was ihr schon gesagt habt, zu den Fan-Favorite-Überraschungen und auch denen, die dann gescheitert sind, oder sagen wir mal, gescheitert ist ein großes Wort, die dann nicht so gut weggekommen sind, weil immer einmal beim ESC ist immer Held. Das ist auch, wenn man zu den Fan-Favorite-Fails gehört, der Fall. Aber es ist natürlich so, ich bin auch tendenziell eher dafür, so wie es jetzt ist, das ganz gut zu finden. Vielleicht die Gewichtung tatsächlich ein bisschen verändern. Ich bin aber auch wenig dafür, ständig Sachen zu verändern. Also das ist im Moment auch so ein, immer wenn der ESC in Schweden ist, dann wird ganz viel verändert. Ne? Ich weiß nicht, ob man immer so viel verändern muss. Da bin ich eigentlich kein so ein Freund von. Aber whatever, jetzt ist es halt so, was mich in diesem Jahr bei den Jurys gestört hat, ist, dass die politisch agiert haben. Und deshalb hat ja auch Isla wenig Punkte bekommen. Mir leuchtet das Argument, es hat, glaube ich, Berenike gebracht, ein, dass die sagt, naja, die sind alle namentlich bekannt und die wollen vor ihrem Haus dann keine brennende Mülltonne oder Schlimmeres vorfinden. Insofern will ich da nicht drüber richten, aber es stört mich natürlich. Ne? Andererseits war dann das Televoting ja wieder ein, wie soll man sagen, Gerechtigkeitsausgleich, weil im Televoting hat natürlich der Song von Eden auch politisch motivierte Stimmen eingesammelt, würde ich mal vermuten. Steht ja auch überall im Feuilleton.
Na, wenn es da steht, dann wird es so sein. Ja, ihr habt ja jetzt schon wirklich einen Rundumschlag gemacht. Ich wollte auch mal noch zum Thema Jury-Voting jetzt was sagen. Also ich glaube, vor diesem Hintergrund oder vor der Debatte aus den letzten beiden Jahren bin ich auf jeden Fall dafür, dass man das Voting einheitlich gestaltet. Bedeutet, aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zu sagen, im Finale brauchen wir unbedingt eine Jury, weil, in Klammern gesetzt, weil da geht es um was und da wollen wir mal lieber nichts anbrennen lassen. Und zu sagen, aber wer aus dem Halbfinale weiterkommt, auch durch Diaspora und Nachbarschaft und whatever Voting, ist uns eigentlich wurscht. Das finde ich kein gutes System. Also dann, weil dann gibt es eben genau diese Effekte, dass die Jurys am Ende im Finale ein größeres Gewicht haben, dadurch, dass viele Publikumsfavoriten aus den Semis weiterkommen. Ich finde, es soll auf jeden Fall einheitlich sein. Das steht mal für mich über allem, weil es da keinen sinnvollen Grund gibt, finde ich. Also sprich, gerne wieder die Jurys im Semi einführen. Und ich wäre auch durchaus offen, ihr wisst ja so ein bisschen aus der Historie, dass ich immer gnadenloser Jury-Gegner war, weil ich immer auch gesagt habe, wer am Ende ganz vorne liegt, schafft das nicht allein durch Diaspora, Nachbarschafts- und so weiter, you name it, Voting, sondern dann geht es vielleicht darum, ob jetzt jemand statt Platz 12 Platz 10 ist oder wie auch immer. Who cares, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, außer wir, aber da draußen niemand. Aber wer gewinnt, der muss wirklich das Gesamtpaket haben. Und da deswegen war ich eigentlich immer gegen Jurys. Ich muss schon sagen, dass ich jetzt mittlerweile mich damit ein bisschen angefreundet habe. Da gibt es gar keinen Grund dafür. Vielleicht einfach Gewohnheit, vielleicht ist es auch mein Alter. Irgendwas wird sein, dass ich jetzt denke mittlerweile, okay, so eine Jury, die dann nochmal auf andere Dinge achten kann als vielleicht das Publikum, ist nicht verkehrt. Aber ich würde schon ganz gerne mal sehen, dass das, dass die Gewichtung verändert wird. Also sowas wie zum Beispiel vorgeschlagen aus Norwegen 60-40, fände ich gar nicht so verkehrt. Es muss jetzt von mir aus nicht gleich drei Viertel, ein Viertel sein. Das fände ich schon wieder sehr krass. Das ist dann schon wieder, finde ich, nah dran an. Dann können wir es auch gleich lassen, wenn die Jury so gut wie kein Gewicht hat. Aber wenn man sagt, am Ende das Publikum, und damit meine ich jetzt nicht, was hier auch schon in den Kommentaren geschrieben wurde, ein Voting von Rest of the World, das ja dann doch noch mal ganz wird zusammengewürfelt, anders würfelt vielleicht als das europäische Televoting. Da würde ich sagen, könnte man durchaus mal an eine andere Gewichtung herangehen und hätte dann ja vielleicht auch diesen Effekt, den man eigentlich mit dem Televoting im Halbfinale wollte, dass man sozusagen dem Televoting ein kleines bisschen mehr Gewicht gibt, dadurch auch eher dann die Televoting-Favoriten einen Vorteil haben, erstmal ins Finale zu kommen und dann aber am Ende auch noch zu gewinnen. Ja, es wird natürlich, alles wird komplizierter. Das stimmt. 50-50 ist immer das Einfachste letztendlich. Man müsste sich dann auch überlegen, wie macht man das mit den 12 oder auch nicht. Wobei dadurch, dass das Publikumsvoting ja sowieso en bloc vergeben wird, könnte man das natürlich auch entsprechend dann hochrechnen sozusagen, ohne dass es jetzt große, also man könnte bei den Jurypunkten, bei den klassischen 12 bleiben, weil die kennen und lieben wir alle und könnte dann das Publikumsvoting entsprechend hochrechnen nach diesem Quorum. Ja, und zum Thema Fan-Favorite-Fails, Dark Horses, ich fand ehrlich gesagt, es war jetzt gar nicht so großartig überraschend, dein Ergebnis, also ist Douce-Poix. Es war, ist natürlich dann immer noch mal schön, das so schwarz auf weiß zu sehen. Und also Irland hätte man wahrscheinlich wirklich auch nicht so super weit vorne erwartet. Das stimmt, bei den Fan-Favorite-Fails mit Belgien und Österreich, das waren schon auch welche, die wir vorm ESC ganz gut schon mit im Blick hatten, dass die unter Umständen eben die sein könnten, bei denen es nicht so ganz reicht. Ich will einen noch herausheben oder vielleicht zwei, was ich auch nämlich sehr spannend fand. Zypern, über die haben wir, glaube ich, schon gesprochen, als sich Zypern dann wirklich fürs Finale qualifiziert hat. Und auch Lettland. Also die beiden sind aus meiner Sicht durchaus da wirklich Dark Horses und wo ja viele noch selbst 2 Sekunden vorm Semifinale oder 2 Sekunden vor der Ergebnisbekanntgabe nicht geglaubt haben, dass die sich fürs Finale qualifizieren werden. Also da haben die schon auch ganze Arbeit geleistet.
Ja, und wir müssen uns auch nochmal an die eigene Nase fassen, weil wir natürlich auch die redaktionsinterne Abfrage, wer denn Dark Horses und Fan Favorites fehlt, sein könnten, ja auch erst 2 Tage machen, bevor die Proben anfangen. Und da ja auch nochmal dann so 1,5 Monate ins Land gegangen sind, seitdem die Lieder feststehen, oder 2 Monate. Weswegen ja zum Beispiel beim Mithak ja auch als Dark Horse vor uns vorgeschlagen war, aber zu diesem Zeitpunkt ja auch schon in den Wettquoten hochgegangen war. Und da haben wir uns ja dann über die Wettquoten so ein bisschen, ja, aber ein Dark Horse ist beim Mithak ja eigentlich gar nicht mehr, weil es wird ja schon in den Wettquoten hochgehandelt. Ne? Also da konnten wir natürlich dann bei unserer Abstimmung nicht ganz so gut mit dabei sein oder das Angebot mitmachen, weil wir eben da auch zum anderen Zeitpunkt agiert haben. Aber richtig, ansonsten, was du gesagt hast, ja, mit Lettland, das ist ja immer noch ein Rätsel, also wie der Dons das geschafft hat, aber natürlich schön für Lettland. Mal gucken, was sie nächstes Jahr schicken. Und dann natürlich auch mit Zypern, dann war das eben doch eine Hupfduel-Nummer, die auch von Startplatz 1 erstmal aus dem Semi dann bis ins Finale durchgestartet ist. Vielleicht aber auch im einfacheren Halbfinale, würde ich mal so sagen, im ersten.
Also die Assistentin einer meiner Chefs hat mir diese Woche, weil ich hatte sie zwischendurch nicht gesehen, 8 Minuten nonstop von Dons vorgeschwärmt. Also meine Theorie ist, da kommen die Stimmen aus der Zielgruppe Frauen 45 plus. Ne? Das muss so sein, weil der hätte sich die Seele aus dem Leib gesungen. Man hätte richtig gespürt, wie er den Song transportiert.
Fand ich sehr, hat auch geweint am Ende.
Ja. Also. Und dann habe ich noch einen Glücksmoment, weil ich wurde gerade in den Kommentaren gefragt, ob mein neuer Lieblingssong denn in der Top 15 ist. Und das musste ich ehrlich gesagt erstmal nachgucken. Und dann habe ich einfach nochmal Google angegeben, ESC-Ergebnisse 2024. Und was kam als allererste seriöse und verlässliche Quelle? Die beiden Quellen sogar, also die beiden Hitlisten, beziehungsweise die Dokumentation der Ergebnisse erst durch DuSuper und dann durch Manu. Na? Und damit ist meine Frage, konnte ich meine Frage mir selbst beantworten, ob mein neuer Lieblingssong also, dass ich nachgucken musste, reicht erstmal als Tipp, finde ich.
Okay, also war nicht in den Top 5.
Oder ich dachte, du gibst jetzt einen richtigen Hint für uns alle.
Ja.
Also ein Megasong, ein Song, der bleibt.
Aber war er im Finale, das kannst du doch verraten, war er im Finale dabei?
Ja, ja, klar. Sonst hätte ich ja nicht nachgucken müssen.
Ja, also Peter, kannst du ungefähr sagen, ab wann du es auflösen wirst? Also noch im heutigen Live oder dann
heute, ja. Ich kann es auch sofort sagen. Ich dachte
nur. Nein, um Himmels Willen, du willst ja die Spannung halten. Das soll ja ein Cliffhanger sein.
Ich sag's heute noch.
Gut.
In diesem Livestream. Und ich muss mir nochmal eben Kaffee holen, wenn ihr mich kurz entschuldigt.
Wir entschuldigen dich, obwohl es jetzt ans Eingemachte geht, denn wir haken mal unsere Rückschau auf das Ergebnis ab. Für heute zumindest, denn wie ihr uns kennt in unserer Serie Malmö Memories, werden wir natürlich das Ergebnis noch hoch und runter analysieren auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Schaut regelmäßig vorbei, dann verpasst ihr nichts. So, jetzt kommen wir aber hier mal zu den harten Themen, denn wir haben es vorhin gesagt, der ESC 2024 beschäftigt uns weiter und nicht nur die schönen Themen. Vor allem gibt es da natürlich weiterhin alle möglichen News rund um Jost Klein. Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Anklage? Wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen? Es gibt ja wohl einen vorläufigen Verhandlungstermin, Gerichtstermin Anfang Juni, was gar nicht so lang hin ist. Die Frage ist, ob wir dann erfahren werden, letztendlich, wir wissen ja mittlerweile so ungefähr, was passiert ist, aber es gibt ja auch unterschiedliche Versionen logischerweise dieser Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende rauskommen wird. Und genau, dann natürlich auch, ob Jost da tatsächlich eine Geldstrafe bekommt. Die Frage, die ich an euch habe oder wie eure Einschätzung ist, wie glaubt ihr, anders formuliert, glaubt ihr, dass der ESC nachhaltig damit in Verbindung gebracht wird, also dass das Auswirkungen hat? Und wenn ja, wie werden diese Auswirkungen denn sein? Sind die primär negativ oder ist es sogar was, was den ESC jetzt gerade in den Schlagzeilen hält? Also wir sehen das ja am Interesse auf unserem Blog, was da alles passiert. Und vor allem sehen wir auch, dass es durchaus Auswirkungen darauf hat, wie Joost wahrgenommen wird, beziehungsweise auch wie Europapa zum Beispiel in den Charts und auf TikTok. Jetzt fehlt uns natürlich unser Experte Peter, der da bestimmt gleich noch was dazu sagen kann, performt. Also in diesem Zwiespalt, wie geht das eigentlich jetzt weiter? Bleibt da was Negatives am ESC haften und aber auch dem kommerziellen Erfolg? Wie werden die Auswirkungen jetzt eigentlich auf den ESC sein? Was glaubt ihr? Rick, wie verfolgst du das Thema?
Also ich habe tatsächlich den Eindruck, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass es natürlich in den Medien weiterhin ein großes Thema ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in den deutschen Mainstream-Medien immer noch so hardcore berichtet wird. Wahrscheinlich nicht so extrem wie zur ESC-Woche, aber
schon. Ja, eher so diese klassischen Boulevard-Medien, die dann immer wieder auch, ESC-Kompakt zum Beispiel.
Ja, natürlich, das ist sowieso klar. Ich weiß nicht, wie genau das in anderen Ländern ist, aber ich bekomme auch ab und zu immer mal wieder so ein bisschen was über die griechischen Medien zugespielt, über Freunde und Bekannte. Und ja, Griechenland ist aber, glaube ich, eh so ein bisschen, da ist das Fernsehen oft so ein bisschen boulevardmäßig drauf und da tratscht man gerne so ein bisschen. Also ich glaube, die skandalisieren die Dinge gerne so wie ich mir zum Beispiel jetzt auch die spanischen Medien vorstelle, hat mir Max aber auch schon so bestätigt. Und ich glaube, gerade in den Ländern wird sowas dann halt generell, weil es halt eben so was Ungewohntes war und so ein Skandal beim ESC war, darüber wird, glaube ich, schon noch weiterhin gesprochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau deswegen und auch weil die EBU da natürlich auch einen Druck jetzt irgendwie gemacht bekommt von den Medien und von den Fans, dass das schon nachhaltig irgendwie nochmal was an den, nicht direkt an den Regeln, aber vielleicht so ein bisschen an den Befindlichkeiten oder an den, ja, wie kann man das nennen, vielleicht auch an den Werten, die EBU vermitteln möchte und wie sie auch ihre Mitarbeitenden schult davor, dass das wahrscheinlich schon definitiv eine Veränderung mit sich bringt. Also ich glaube tatsächlich, dass auf dieses Thema ein bisschen sensibler Wert gelegt wird in den kommenden Jahren, wahrscheinlich auch schon direkt nächstes Jahr. Und viele Künstler und Künstlerinnen, selbst von vergangenen Jahren, ich habe jetzt gestern durch Zufall tatsächlich zum Beispiel gesehen, dass Rüka, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an sie erinnert, also die Schweizerin, die leider komplett erfolglos damals beim ESC abgeschnitten hat. Die hat sich auch generell erstmal zu Nemos Sieg halt geäußert und sich gefreut, dass es die Schweiz eben geschafft hat und Nemo gratuliert und alles, aber meinte auch im gleichen Atemzug, dass sie eben auch sehr schlechte Erfahrungen hinter der Bühne gemacht hat. Also ungeachtet ihres Ergebnisses, sondern wirklich von dem Staff irgendwie von der EBU. Und sie ist ja nicht die Einzige. Also das habe ich jetzt wirklich schon von mehreren Leuten gehört. Ich glaube auch die Niederländerin vor 2 Jahren hat was Ähnliches gesagt. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass da so ein gewisser Druck jetzt auch da ist bei der EBU, dass die da nochmal einfach sensibler damit umgehen werden, könnte ich mir vorstellen.
Aber ganz ehrlich, also jetzt muss ich aufpassen, dass ich politisch korrekt bleibe.
Ich wusste schon, was du jetzt, dass du jetzt reingehst.
Also, das ist ja eine solche, das ist so Schrei nach Öffentlichkeit. Also, ich muss das aufpassen, dass ich jetzt sage, das ist im Grunde aber vom Verfahren her natürlich so ein bisschen MeToo. Ne? Also, ich bin übrigens auch scheiße behandelt worden und fuck EBU und so. Und damals war, ich meine, vor 10 Jahren, who fucking cares, oder vor 8 Jahren bei Rücker. Ja? Also, ich meine, so what? Also wenn es für dich wichtig war, hättest du es damals thematisieren können. Also und da jetzt irgendwie aus der Versenkung rausgekrochen zu kommen, um noch einmal eine halbe Schlagzeile zu kriegen und sich da draufzusetzen, wie schäbig ist das bitte? Ich finde das auch von Estin richtig assi, zu sagen, hier, die Niederlande werden gerade total gemobbt. Ich bin auch gemobbt worden. Kann sein, aber dann sag's in dem Moment, Mädchen, und nicht zwei Jahre später. Also, und das ist jetzt auch nicht, deshalb, also es ist nicht MeToo, alles vorsichtig, ne? Also es haben dort keine, offenbar ja keine körperlichen Übergriffigkeiten stattgefunden, sondern die haben sich möglicherweise von Kameras bedroht gefühlt bei einem Fernsehwettbewerb. Surprise. So, nichtsdestotrotz, und da muss man sich natürlich mal überlegen, wie weit will man sich dann der Social-Mediatisierung und TikTokisierung des ESC hingeben? Also wie weit war es jetzt zum Beispiel wichtig für Joost, dass dann, oder für den ESC und die Bilder, dass in dem Moment, wo er nach dem zweiten Halbfinale von der Bühne gekommen ist, da eine Kamera jetzt genau auf ihn draufhaut. Ich weiß nicht, wo die Bilder verwendet worden sind. Also zum Teil hat man ja manchmal noch solche Sachen eingeschnitten oder sowas dann in diese Show, aber das war jetzt
und nichts. Und in den Stories.
So, und dann eben doch dann in den Stories, also auf Social Media. So. Und da kann man sich jetzt natürlich dann schon sprechen, und da habt ihr beide ja auch recht, will man das so, ist es uns so wichtig, den ESC auch mit diesem Material damit hinzubringen, damit wir dann eben auch in Social Media stattfinden, wie die Leute von der Bühne gehen. Also ja, ist erstmal was Naheliegendes, aber da kann man sich ja auch dann tatsächlich in Ruhe darauf verständigen, nee, wollen wir nicht mehr, weil die Künstler, wenn die Runden von der Bühne kommen, dann sind die mit dem Kopf voll und haben da ganz andere Gedanken, machen wir nicht. Oder wir machen es nur auf 2 Meter Abstand oder sowas. Aber da jetzt zu sagen, ich habe mich vor 2 Jahren auch hinter der Bühne irgendwie verfolgt gefühlt, ich meine, du trittst da vor 160 Millionen Menschen auf. Also wo bist du dann bitte nicht verfolgt? Ja, dann zieh dich auf die Toilette zurück in deine Umkleide und mach da deine Ruhe-Session.
So. Also ich sehe das teilweise ähnlich wie du. Das Ding ist halt, ich finde es schwer nachzuvollziehen, was genau sie jetzt damit gemeint hat oder was generell die jetzt damit meinen, die früher mal teilgenommen haben. Ob es einfach nur ein, oh Gott, da waren so viele Kameras waren, das fände ich jetzt auch lächerlich, weil das erwartest du ja natürlich. Oder ob es wirklich, weil es klang für mich eher so ein bisschen so wie erstens mal wenig Privatsphäre, aber auch so ein bisschen, dass viele darauf anscheinend nicht vorbereitet wurden, was es dann für ein Druck ist und so. Ich weiß natürlich nicht, was genau da dahinter steckt. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich finde, wenn die jetzt aus der Versenkung kommen, wie du sagst, dann sollten sie wenigstens detaillierte Geschehnisse schildern und wirklich sagen, was da genau passiert ist.
Genau, dann das ist das eine. Aber dass die am lautesten schreien, wie schrecklich das alles ist, die dann selber die größte Mobbing-Attacke bei der Pressekonferenz nach dem zweiten Semi mit auffahren, es ist so widersinnig und so durchsichtig, wo du echt dich einfach nur noch im Kopf fassen kannst. Also nach welchem Maßstab sollen wir dich eigentlich bitte messen, Joost Klein? Also der hat echt an vieler Stelle bei mir einen Schaden hinterlassen oder er für sich. Also wo ich sage, lasse ich einen Finger von. Übrigens Bambi Thug ähnlich, um ehrlich zu sein. Also mit auch den ganzen Äußerungen. Fuck EBU da rauszuhauen, sich da aufzuspielen als der größte Star und dann in jedem jeglichen Moment die EBU kaputt zu machen, obwohl die Person oder der Act darüber überhaupt nur eine Relevanz bekommen hat, jemals auf dieser Welt mit dem Musikstil. Es ist also als solch hinterfotziges Verhalten finde ich echt unangemessen.
Lasst uns das aber mal bitte kurz noch auseinanderhalten, weil ich finde, das ist genau schwierig in der Diskussion, wenn immer die unterschiedlichen Sachen vermischt werden. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz beim Thema Joost Schrägstrich, das habe ich mir tatsächlich hier auch als Stichwort aufgeschrieben, Druck hinter den Kulissen sozusagen, dass wir mal dabei bleiben. Und über die andere Sache, was Künstler gemacht haben oder was sie gesagt haben oder wie andere sich gefühlt haben, dass wir da dann auch nochmal drauf eingehen. Also ich muss sagen, ich finde, man kann das jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also dass Leute sich jetzt zu Wort melden, die sich irgendwann nicht zu Wort gemeldet haben, aus welchen Gründen auch immer, die wir jetzt nicht kennen, finde ich, ist durchaus legitim. Was mich auch ärgert, und das habt ihr gerade schon angesprochen, ist, dass aktuell immer so Andeutungen gemacht werden, Und selbst Leute wie wir, die vor Ort waren, wir waren jetzt natürlich nicht Backstage, aber wir waren im Pressezentrum. Es geht ja auch teilweise um Dinge, die irgendwelche Journalisten mit anderen gemacht haben oder wie auch immer, dass die selbst wir vor Ort sozusagen nicht mitbekommen haben, die dann aber gesagt werden, dass es total ständig und auch irgendwie ganz krass war und alles Mögliche. Und aber niemand sagt so richtig, was ist der Punkt. Und das ist mit diesem Druck ja genauso. Und da ist es ein schmaler Grat. Ich bin da teilweise bei dir. Also, dass man sagen muss, es ist in gewisser Weise klar, wenn du zum ESC fährst, was da ist. Und das ist bei jedem, das kann man gut finden oder nicht. Das ist aber bei jedem Wettbewerb, vor allem natürlich, wenn man es mit Sport zum Beispiel vergleicht, ist es genau identisch. Du weißt, worauf du dich einlässt. Du weißt, weiß ich nicht, wenn ich Spitzensportler werden will und ich fahre zu Olympia, dann gibt es da ein gewisses Interesse an mir so. Und natürlich heißt es nicht gleichzeitig, dass man jetzt alles mit dieser Person machen kann. Ne? Natürlich gibt es auch da Grenzen und natürlich muss es auch da Freiräume geben. Und ich kann mir das schon vorstellen, also das ist jetzt was ich rausgehört habe zum Beispiel, dass dann halt doch, weiß ich nicht, der Garderobenmensch X oder der Visagist Y, dass die dann plötzlich kommen und sagen, hier, sag doch mal bitte noch in mein Handy, Grüße an den Enkel oder also lauter solches Zeug. Also dass es da vielleicht auch in gewisser Weise distanzlos zugeht an manchen Ecken, das kann ich mir schon vorstellen. Und deswegen ist es dann auch gut, darüber zu sprechen und zu sagen, wie kann man sowas anders machen. Was aber trotzdem, und das, da will ich jetzt den Kreis wieder sozusagen zu Joost schließen, das, was natürlich überhaupt nicht dann muss man drüber reden, dann muss man da was eine Eingabe bei der EBU machen, wie auch immer, aber kann natürlich dann nicht die Leute so angehen oder Kameras kaputt machen oder wie auch immer. Aber da, wir wissen noch nicht, was passiert ist. Also ich lese hier auch immer wieder in den Kommentaren jetzt zum Beispiel, dass man, weiß ich nicht, entweder, dass wir nicht mehr irgendwie Bilder von Joost verwenden sollen oder andere schreiben, der hat doch gar nichts gemacht, es wird noch auf die EBU zurückfallen und so. Wir wissen es einfach alle nicht genau, was da war. Wir kennen die Aussage A, wir kennen die Aussage B, jetzt wurde ermittelt und es wird da ein Verfahren geben und dann auch eine Entscheidung und dann wissen wir hoffentlich mehr und genau, Matti schreibt hier gerade Code of Conduct geben, wahrscheinlich gibt es sowas auch, ich weiß übrigens, beim Junior ESC gibt es ja sowas, wo ganz krass wirklich festgehalten ist, was da gemacht werden kann und was nicht und wie die Kinder auch geschützt werden in diesem Wettbewerb. Ich glaube, ich habe sowas beim richtigen ESC noch nie gesehen. Vielleicht ist da tatsächlich in irgendeiner Form auch eine Lücke, das weiß ich nicht. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Jedenfalls, also ich finde es gut, wenn diese Diskussion geführt wird. Ich finde es schlecht, wenn alles miteinander vermischt wird und wenn vor allem immer irgendwelche Andeutungen gemacht werden und man gar nicht ganz konkret sagt, worüber reden wir jetzt eigentlich, weil dann kann man eben keine Diskussion führen, sondern dann bleibt alles nur nebulös.
Also Code of Conduct, was Matti hier schreibt, das ist aber eine gute Bezeichnung. Also ich finde das auch richtig. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn ein Künstler von der Bühne kommt, dass er dann nach seinem Auftritt runterkommen will und erstmal in Ruhe gelassen werden will. Ne? Das muss nur vorher besprochen werden. Ne? Also Code of Conduct passt. Es muss einfach Spielregeln geben, was geht und was nicht geht. S10, wenn ich das richtig, wenn ich den Interpretennamen jetzt richtig ausspreche, hat ja auch erzählt, dann in ihrer Kritik, sie wäre dann von irgendwelchen Personal hinter der Bühne, um Handyvideos für ihre Nichten und Neffen, also für erweiterte Familienmitglieder gebeten worden. Da kann man ja einfach sagen, sowas geht nicht. Das kann man ja vorher, man kann vorher jeder, der einen Arbeitsvertrag kriegt, dem kann man sagen, und das sind übrigens die Spielregeln. Na, was da fehlt, ist letztendlich Transparenz. Ich verstehe das nicht, wieso die EBU da nicht diese Transparenz schafft. Es kann ja auch sein, dass da noch Regelungslücken waren, aber das muss ja nicht bleiben. Man kann doch einfach solche Dinge aufnehmen und sie dann, das muss, kann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Na? Aber es muss diesen Code of Conduct oder diese Spielregeln, die muss es geben. Na? Das ist meiner Ansicht nach aber ein ganz anderer Topic als die Frage, wie geht das jetzt weiter? Auch mit Jost. Also da ist jetzt groß, lautstark gesagt worden, also es gab polizeiliche Untersuchungen, die Polizei hat diese an die Staatsanwalt weitergegeben. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt weitergeht und die EBU muss da im Lied sein. Die muss doch einfach sagen an die Öffentlichkeit, weil das ist jetzt, das beschädigt Jost und das beschädigt den ESC, dieses Vakuum, was da jetzt entsteht. Und das Interesse ist ja gigantisch, das sehen wir ja auch bei uns. Na, also du brauchst nur in irgendeinem Beitrag Jost erwähnen, schon schnell die Zugriffszahlen hoch. Also er ist ja auch in allen internationalen Charts der erfolgreichste Interpret, obwohl er am Finale gar nicht teilgenommen hat. Also das bedarf einer Auflösung und die darf halt nicht noch ein halbes Jahr dauern. Ich befürchte nur solche staatsanwaltlichen...
Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine Sicherheit. Ich meine, das ist ja ein laufendes Verfahren. Und es ist auch ein laufendes Verfahren, wenn ich das richtig verstehe, jetzt gerade bei Jost, nicht zwischen Jost und der EBU oder der Kamerafrau und der EBU, sondern Jost und der Kamerafrau. Und da hat ja die EBU, ist ja jetzt ja nicht direkt involviert, es hat sozusagen auf ihrem Grundstück stattgefunden, was da gelaufen ist. Und dass es dazu ein Problem gab und dass dann Martin Österdahl auf dieser Basis dann eben eine Entscheidung treffen musste, wie es damit weitergeht. Es kamen ja durchaus ein, zwei Statements von der EBU, das müssen wir jetzt nochmal sortieren, also im ersten Rahmen, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass sie jetzt, um die NDR-Kommunikation zu zitieren, also wir kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Und ich glaube, wenn ich dann der kommunikativen Verantwortung wäre, würde ich mich da auch gerade etwas bedeckt halten und mich nicht unnötig da zwischen die Fronten werfen, bis da eben auch eine gerichtliche Entscheidung dann getroffen worden ist, zu der ich dann wiederum noch Stellung nehmen kann. Also in diesem Punkt verstehe ich da die EBU schon, dass sie da jetzt nicht sagt, hier Transparenz über alles, sondern das erstmal geklärt haben will.
Das führt mich genau aber zu diesem Punkt. Ich habe das Gefühl, dass es der EBU vor allem nicht gelingt, intern zu kommunizieren. Das hat ja zum Beispiel diese Anfrage von Slowenien gezeigt, die es jetzt gibt, plus eben diese ganzen Einlassungen von den Delegationen und diese angebliche Krisensitzung, wo niemand so genau weiß, haben jetzt 6 Länder bis 25 Minuten vor dem Finale wirklich gedroht. Griechenland hat schon wieder gesagt, nein, wir waren gar nicht dabei, obwohl die angeblich dabei gewesen sein sollen. Also es ist alles noch sehr ungenau. Aber mir scheint vor allem, dass es da doch ein großes Kommunikationsdefizit gibt, gerade gegenüber den kleinen Ländern, gerade was die Kommunikation Reference Group mit den anderen Ländern angeht, da scheint es doch ein bisschen, Optimierungsbedarf zu geben. Das ist jedenfalls jetzt so das, was ich erstmal ganz unabhängig davon, was jetzt im Einzelnen war und wie auch immer, aber finde ich doch sehr deutlich, dass viele Länder, viele Rundfunkanstalten sich da offensichtlich über bestimmte Entscheidungen nicht informiert fühlen, beziehungsweise auch eben fühlen, dass da bestimmte Entscheidungen, wir haben jetzt vorhin über Änderungen beim Televoting oder generell beim Voting, die immer mal wieder dann stattfinden, gesprochen, Punktevergabe etc., dass die teilweise natürlich dann nach demokratischen Spielregeln in diesem Gremium und so, aber einfach intransparent mehr oder weniger getroffen werden und sie da nicht mitgenommen werden. Und es ist nun auch nicht so, dass die Anzahl von 37 Ländern jetzt irgendwie Hunderte und Tausende, sodass du sagst, okay, du musst das alles sehr reduziert halten, weil sonst kommst du da gar nicht hin. Also ich glaube, die EBU würde jetzt auch wirklich mal gut daran tun, da in Einzelgespräche zu gehen. Vielleicht findet das ja schon statt und wir haben es nicht mitbekommen. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt wirklich mal das richtige Vorgehen. Man muss sich jetzt die einzelnen Head of Delegations schnappen, muss mit denen mal reden, muss sagen, was waren eure Punkte, was ist bei euch, was würdet ihr ändern, um da wirklich im nächsten Schritt dann zu sagen, okay, folgende Lehren ziehen wir daraus. Und es stimmt, man kann wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht alles man kann wahrscheinlich jetzt gar nicht alles klären und öffentlich klären vor allem, aber intern, das ist, glaube ich, eine der Hauptsachen, wo man jetzt hinkommt. Was ich mich auch frage, weil jetzt hier schon ein paar Mal TikTok auch genannt wurde. Wir haben das ja schon immer vermutet, dass diese, wir schützen die Künstler, indem wir alle Proben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden lassen, alle Einzelproben. Dass das ein bisschen ein vorgeschobenes Argument ist, um den Media-Partner TikTok da ein paar exklusive Einblicke zu gewähren. Ich finde schon, dass es ein sehr, wie soll ich sagen, also es ist so mit gespaltener Zunge gesprochen letztendlich. Also dass man auf der einen Seite sagt, bestimmte Dinge zeigen wir nicht, die irgendwie so das Natürlichste der Welt sind, also Künstler auf der Bühne zum Beispiel. Und dass man aber dann in Situationen hinter der Kulisse, wo man das vielleicht nicht will, und ich kann, also wenn ich da jetzt mal so in mich gehe und überlege, in 10 Sekunden stehst du auf der Bühne, bist super angespannt, willst nur irgendwie, dass es jetzt losgeht, weißt gar nicht, wohin mit dir und so. Und dann musst du irgendwie noch hier überlegen, lächle ich jetzt in die Kamera, gucke ich jetzt ernst, winke ich jetzt, mache ich jetzt eine Kusshand. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal zusätzlich Druck erzeugt so. Und die Sachen macht man aber tendenziell mehr, weil man eben natürlich diesen Background-Blick, Backstage-Blick ermöglichen will. Und gleichzeitig, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich 6-mal geprobt und die 7. Probe darf jetzt aber auch nicht noch nicht mal von den Journalisten im Pressezentrum gesehen werden, das finde ich ist irgendwie in einem krassen Missverhältnis. Und da müsste die EBU wirklich auch nochmal genau überlegen, was sie eigentlich an welcher Stelle möchte.
Zumal der Content, der da entsteht, ja auch totaler Schrott ist. Also diese TikTok-Videos sind ja alle gleich. Da heißt es dann immer, ich freue mich erst einmal, die Bühne zu sehen. Boah, ist die Bühne groß. Ne? Ich bin aufgeregt und ich freue mich auf das, was auf mich zukommt. Also immer so Stanzen, die alle ähnlich sind. Und das hast du dann 37 Mal auf TikTok. Da, und also das braucht man nicht. Also dann sollen sie wirklich nur 30 Sekunden machen, wo man eine von dann der Delegation freigegebene Probe zusammenschneidet. Aber diese Sprüche vorher und nachher, oder wenn die von der Bühne kommen, es hat gut geklappt, ich bin ganz aufgeregt, ich bin stolz, dass es geklappt hat. Also ein Schrott, das ist ja immer gleich. Und das ist überhaupt, hat überhaupt keinen Informations- und auch erst recht keinen Unterhaltungswert. Ganz im Gegenteil. Man ist genervt, dass dann nur 10 Sekunden von der Probe kommen und der Rest drumherum letztendlich nur Hülle ist, die keiner braucht.
Und ich verstehe das Argument aber auch aus dem Grund nicht, weil es werden ja trotzdem ab der ersten Probe Bilder veröffentlicht und dann sagt man aber, man lässt andere Journalisten oder Medien nicht in die Halle rein, die ja auch Bilder machen könnten und es wäre dann ein Nachteil. Aber warum sind dann die Bilder, die die EBU veröffentlicht, die könnten ja theoretisch auch ein Nachteil sein? Also deswegen finde ich, ist das auch ein ganz schwaches Argument. Und ich sehe es auch so, dass sich da auf jeden Fall was tun muss. Aber ich bin überzeugt mittlerweile davon, dass sich nächstes Jahr super vieles ändert, weil die EBU das auch gar nicht, glaube ich, riskieren kann, dass es nochmal so einen Shitstorm gibt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das beschädigt ja auch sozusagen das Image des ESC. Und ich glaube nicht, dass es der EBU so komplett egal ist.
Aber dann ist ja ein bisschen die Frage, was passiert denn dann? Was ist denn dann die Konsequenz? Ich meine, also wir erinnern uns ja noch an Zeiten, die gar nicht so lange zurück sind, wo wir von der ersten Probe an, von der ersten Sekunde an, ich weiß gar nicht, ob wir sogar noch mit in die Halle konnten, ich meine sogar schon auch mit in die Halle. Und da hat irgendwie keiner gejammert, also wahrscheinlich hätte Rücker gejammert, wenn sie es schon gewusst hätte, dass man noch jammern darf, irgendwie öffentlich. Aber da sind die jetzt schon geschützt worden, ja. Es ist abzusehen, wann und wo Kameraleute sind, um die abzufangen, damit sie ihr, Peter hat es gerade gesagt, dann ihre TikTok-Stanze abgeben. Das sollten sie halt also auch wissen und sollten dann halt auch von den Delegationen eingebrieft werden können. Also, ich meine, die sind jetzt schon vorne und hinten in Watte gepackt. Das nächste kann doch eigentlich nur sein, dass irgendwie gar keine Proben mehr öffentlich sind und gar keine Kameras da mehr rumlaufen. Außer die kommen ins Pressezentrum und blöken raus, dass die EBU fuck ist. So, und da, also die haben halt, es gibt ein
schöne Pressezentrum-Momente. Also unser Isaac beispielsweise hat da richtig geliefert.
Ja, nein, also es hat, ich weiß, war jetzt auch ein bisschen überzogen, ne? Aber die Frage ist doch, und das, also es gibt ein öffentliches Interesse. Benni, du hast den Vergleich mit Fußball gemacht und da muss halt auch jeder, also damit leben, dass da auch ein Interesse dran ist. Und irgendwann wollen sie es doch auch immer. Aber in dem Moment darf es dann halt gerade nicht sein. Und ich meine, dann hast du 37 Individuen. Klar, und es muss einen klaren Rhythmus geben, wann, wo, wer, wie steht und wo dann, womit du da leben kannst. Und ich würde davon ausgehen, dass das auch vereinbart worden ist. Ich weiß nicht, ob es da einen Code of Conduct gibt, aber es wird ein Code of Programmablauf oder Produktionsablauf gegeben haben, wann, wo Kameras stehen und wo sie interviewt werden und dass sie sich eigentlich mental darauf einstellen können, ob sie es gut finden oder nicht. Und wenn sie es nicht gut finden, okay, dann muss man es halt zum nächsten Jahr ändern. Aber wenn das dann die Folge davon ist, dass wir halt irgendwann gar nichts mehr sehen von den Proben und dann ist es doch irgendwie auch hinfällig. Also ich finde es, also ja, also entweder sie wollen weltweit einen Erfolg haben und Künstler sein und dann müssen sie halt auch irgendwie damit umgehen, dass der Druck auf ihnen lastet oder nicht. Aber wenn da jetzt irgendwelche Hobbymusiker kommen, die jetzt irgendwie dann da anfangen, hier rumzuschimpfen und da einfach nicht professionell sind, weiß ich nicht, dann ist das nicht der richtige Ort für sie möglicherweise.
Wobei, also wenn man TikTok als Partner hat, es gibt auch die Möglichkeit, wenn man ein gutes Produktionskonzept hat, das anders zu machen. Also da muss man nicht den Künstlern ständig eine Kamera ins Gesicht halten, sondern es gab ja zum Teil in den letzten Jahren auch immer wieder Stage-Videos, dass man dann so Medleys, die spontan dann oder vermeintlich spontan dann im Backstage-Bereich gedreht haben. Da waren dann bis zu 10, 12 Künstler involviert. Das war immer ganz funny.
Oder ja, aber Peter, ganz kurz, um sowas zu machen, also ich verstehe ja auch, warum es eine Standardisierung ist und man kann jetzt die Schweden wieder kritisieren dafür, aber es ist natürlich einfacher, du hast ein festes Gefäß, so einen festen Rahmen, durch das alle durch müssen. Und der Moment, bevor jemand auf die Bühne geht und wenn er von der Bühne runterkommt, ist ein optimaler, also ein Gang, den alle gleich gehen müssen. Und das ist optimal, die da abzuholen.
Und, aber da gibt's ja sogar, da gibt's doch diesen Ablauf. Den kennen wir doch auch von den Probenplänen, die dieses Jahr, wie wir wissen, nie veröffentlicht wurden. Wir warten ja bis heute darauf, dass wir den offiziellen Probenplan bekommen. Aber da war ja immer so Ankunft an der Halle, weiß ich nicht, Soundcheck, auf die Bühne, Probe, danach Viewing Room und so weiter. Also da gibt's ja für alles so einen Timeslot und danach kannst du ja auch wieder ins Hotel. Also ich meine, es ist ja nun auch so, die sitzen ja auch alle 100 Jahre irgendwo rum oder können dann machen, was sie wollen, hier über den See schippern oder solche Dinge. Weil, also gerade wenn du auch im ersten Halbfinale bist und da irgendwie ab Samstag sitzen musst, ne, und dann kommst du, wenn es schlimm läuft, ins Finale wirklich, ja, dann hast du ja so viel Leerlauf zwischendurch, gerade in dieser ersten Probewoche, wo du halt zwei Proben hast und das war's dann und bist aber von Montag bis Sonntag da. Also, und da liegt es letztendlich an den Delegationen. Und das ist übrigens auch so eine Frage, die ich bei, die mir gerade jetzt wieder bei unserer Diskussion eingefallen ist und die ich bei Joost auch noch nicht eindeutig geklärt weiß. Welche Rolle spielt da eigentlich genau die Delegation, weil ich erinnere mich, es gab da auch so eine Diskussion, dass er eigentlich noch nicht wollte, dass dieser letzte Teil von seinem Auftritt im Schnelldurchlauf, in dem offiziellen Probenschnelldurchlauf auftaucht. Das hat dann aber wohl die Delegation anders entschieden. Da gab es wohl auch Diskussionen zwischen Joost und der niederländischen Delegation und auch eben, was das ist mit diesem, dass es angeblich eine Vereinbarung gab, zwischen wem auch immer, dass Joost, wenn er von der Bühne kommt, im Gegensatz zu allen anderen nicht gefilmt werden darf. Also das sind für mich noch Fragen, die offen sind und wo ich auch nicht noch nicht genau weiß, wie da mit der Delegation vielleicht auch teilweise die Kommunikation war. Bin ich sehr gespannt, was da noch alles rauskommt.
Aber ich finde, egal was genau das Problem war oder auf, ob es jetzt an der Delegation liegt oder auch an der EBU selbst oder an den Künstlern, es ist immer wieder darauf zurückzuführen, dass es kommunikationstechnisch einfach richtig schlecht lief. Und ich finde, da muss halt auch, wie ihr sagt, so eine Art Schiedsrichter her. Und das sollte in dem Fall halt die EBU sein, die da auch ein bisschen kommuniziert und ein bisschen für Ordnung sorgt.
Also wenn es jetzt wirklich, wie Bernie vermutet, und wir spekulieren ja natürlich, wenn es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der niederländischen Delegation und dem niederländischen Künstler gibt.
Nein, das meine ich nicht.
Nicht die Aufgabe der EBU da einzuschreiten.
Nee, ich meine jetzt aber jetzt in dem Beispiel meinte ich zum Beispiel, dass wenn die Delegation das so gesagt hat, hey, ihr dürft Joost nach dem Auftritt nicht filmen, wirkt für mich entweder so, als hätte die EBU das zwar wahrgenommen und dann aber nicht an diese Mitarbeiterin weitergegeben oder als hätte die Delegation des der IBU nicht richtig kommuniziert. Also irgendwelche Kommunikationsprobleme gab es scheinbar.
Ja, aber die Frage ist ja, muss für, also bei, wenn 37 KünstlerInnen anfangen, ihre persönlichen Befindlichkeiten darzustellen, hast du am Ende 37 verschiedene Lösungen. Das ist nicht das Vorgehen in Zeiten, wo Geld gespart werden muss, schlanke Produktion, wie auch immer. Es funktioniert nicht, sondern es gibt one size fits all. Und wenn du keinen Bock darauf hast, dann machst du nicht mit. Und es wird auch jetzt, glaube ich, in keinem, also man wird, kann den Prozess ändern und man kann sagen, wir machen diese Nachfilmgeschichten grundsätzlich nicht mehr. Dann streicht man die raus. Aber man kann jetzt nicht sagen, also bei Joost bitte nach der Bühne keine, bei Besa vor der Bühne nicht, bei Isaac bitte nicht von links von der Seite, sondern von rechts, weil das die Schokoladenseite ist. Du kriegst es nicht eingefangen. Alle für alle dasselbe oder eben gar nicht. Und dann müssen sich die Künstler damit auseinandersetzen. Also, und jetzt auch ganz ehrlich, du kannst auch nicht verlangen, also es wird festgelegt, was im Schnelldurchlauf wo wie gezeigt wird. Dass jetzt aber, dass sich dann Künstler aufregt, dass wer auch immer es entschieden hat, dass vielleicht ein Teil von diesen emotionalen 30 Sekunden an seine Eltern dann in dem Schnelldurchlauf gezeigt wird. Es ist eine fucking Probe für einen 3-minütigen Auftritt. Der gesamte Auftritt muss auch geübt werden und es muss dann so festgesprochen werden. Und wenn die EBU oder die schwedische Produktion einen falschen Ausschnitt gemacht haben, muss das erklärt werden. Falscher Ausschnitt, tut uns leid, passiert nicht. Aber ansonsten sind die 3 Minuten potenziell das kannst du doch jetzt nicht anfangen, dass da für einzelne Leute dann gesagt wird, ja, jetzt bei dem Schnelldurchlauf noch nicht, beim nächsten Schnelldurchlauf dann den oder wie auch immer.
Ey, nee, Leute, sorry, das muss ich jetzt aber dann klarstellen, weil also entweder habe ich es falsch gesagt oder es ist falsch angekommen. Ich habe ja gesagt, es war zwischen Joost und der Delegation. Also wenn ich das richtig verstehe, entscheiden die Delegation, welchen Ausschnitt nehme ich für Schnelldurchlauf. So. Und in dem Fall wurde wohl gesagt, wir nehmen und nicht einen Teil der letzten 30 Sekunden, sondern die vollen letzten 30 Sekunden, also eigentlich letztendlich nur 2 Sekunden von dem Song und dann eben das Outro. Das hat wohl die Delegation so entschieden. Also das hatte jetzt nichts mit EBU oder der Produktion zu tun oder so, sondern genau.
Aber was natürlich auf jeden Fall richtig ist, und da kann ich du super nur beipflichten, es muss natürlich Spielregeln geben, die für alle gleich gelten. Na, und dann kann jeder für sich entscheiden, take it or leave it. Ne? Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ein Künstler sagt, ich möchte nach meinem Auftritt, da bin ich so emotional aufgeladen, ich möchte nicht gefilmt werden. Ich finde, das ist ein nachvollziehbares Argument und es gibt andere Möglichkeiten, den Content, den man braucht, zu schaffen. Ne? Und dann EBU. Die EBU wurde ja noch stärker ausgebuht als Israel. Ne? Also wenn Herr Österdahl dann
übrigens war das gestern mit dem DFB-Präsidenten beim DFB-Pokal genauso. Und da ist es übrigens auch schon seit Jahren so. Also mit manchen Sachen muss man, glaube ich, dann auch, also kann man schlecht finden. Sorry, ich will das jetzt nicht gutheißen. Aber ich erinnere mich, damals wurde ja sogar Helene Fischer, als sie beim DFB-Pokal aufgetreten ist, ausgebuht. Das hätten wir jetzt alles nicht gut. Aber ich will nur sagen, mit bestimmten Dingen muss man vielleicht dann auch umgehen. So.
Ja, aber man kann Fußball und DFB aber auch nicht mit dem ESC gleichsetzen, finde ich. Weil das ist nämlich genau das, was mich auch dieses Jahr so geschockt hat, diese eigentlich friedliche Stimmung, die sich eben so unterscheidet von diesen Macho-Sportarten, sage ich jetzt mal doof, wie Fußball, wo immer diese Aggressionsgrundstimmung ist, die ist halt beim ESC normalerweise nie da. Und dass wir jetzt plötzlich da hinkommen und dann aber sagen, ja, beim Fußball ist es ja auch so, fände ich jetzt auch nicht so ganz richtig, sage ich jetzt ja, mal.
Ich wollte auch was ganz
anderes sagen. Einverstanden.
Wer ist denn die EBU? Die EBU ist ja letztendlich ein von den 37 oder weiteren TV-Stationen konstituiertes gemeinsames Gremium. Abgesehen davon, dass da ein Inner Management gibt, die höchste Instanz der EBU ist die Reference Group. Und in der Reference Group sind gewählte Vertreter, unter anderem Alex Wolfslass beispielsweise, aus beteiligten Rundfunkstationen. Das heißt letztendlich, wenn da die Fans die EBU ausbrüllen bis zum Anschlag, brüllen sie auch die eigenen Verantwortlichen in den jeweiligen Ländern aus. Also das ist ja überhaupt keine, du kannst es ja überhaupt nicht trennen. Die EBU ist ja kein anonymes Konstrukt, was von oben wie so eine Krake regiert, sondern die EBU sind wir alle. Alle Beteiligten sind Mitglieder der EBU. die EBU hat sich auch selbst Spielregeln gegeben, wann man mitmachen darf, wie die Texte aussehen und. Da gibt es ja 3 Trilliarden Beispiele. Ne? Das heißt, es ist kurzsichtig, jetzt alle Kritik bei der EBU einfach abzuladen. Man kann natürlich an die EBU Anforderungen definieren, ne? Aber dieses Badmousing und dieses Einprügeln auf die EBU führt zu nichts. Man schneidet sich damit quasi ins eigene Fleisch.
Nee, eben. Und es wird ja wahrscheinlich auch, also meine Spekulation war das ja und irgendwie klang das ja nun auch durch. Wir müssen vielleicht Alex Wolfsrass dann doch nochmal dazu einladen, dass ja auch diese Entscheidung über den Ausschluss von Jost Klein nicht von Martin Österdahl persönlich ausgeknobelt worden ist, sondern ja auch nur mit dem Backup eben der anderen wesentlichen Leute dann erfolgt ist. Und wie gesagt, da wird Alex Wolfsrass nicht sagen dürfen, weil das wahrscheinlich ja eben auch noch im schwebenden Verfahren ist und so weiter. Und wenn er es jetzt gewesen wäre und allein gehandelt hätte, dann müsste er sich aber spätestens bei der nächsten Referenzgruppensitzung, war die jetzt eigentlich schon oder kommt die jetzt noch, na klar, dafür verantworten und im Zweifel, wenn er was falsch gemacht hat oder sich nicht nach den Statuten von den Fernsehsendern verhalten hat, dann ist er halt seinen Job los, weil da hat er auch keinen Bock drauf. Und ansonsten musste er das da jetzt eben auch durchziehen. Und er kriegt dann natürlich, wie immer, derjenige, der Sprecher ist und in der Öffentlichkeit auftritt, wie diesen für mich nicht bekannte DFB-Präsident, dann kriegt der natürlich da das alles ab, wie damals Helmut Kohl das Ei abgekriegt hat oder so. So kann man es vielleicht vergleichen.
Also die EBU hat veröffentlicht, dass die Entscheidung, dass Jost nicht am Finale teilnimmt, von der Reference Group einheitlich unterstützt wurde. Also erstens heißt das, die Reference Group wurde dazu erhört und zweitens, es gab keine Gegenstimmen gegen die Disqualifikation.
Ja, also seit der neue Vorsitzende der Reference Group auf der Sieger-PK gesagt hat, European Song Contest, habe ich ja so ein bisschen mein Vertrauen in die Reference Group verloren, aber okay. Er hat sich wahrscheinlich auch gefreut, dass die Schweiz gewonnen hat. Gut, wir machen jetzt würde ich sagen, weiter, auch wenn ich nicht so genau weiß, wie, ich habe euch ja versprochen, aber ich glaube, wir haben jetzt auch viel davon schon abgehandelt. Es ging natürlich trotzdem nochmal um diese Diskussion, was war eigentlich kurz vor dem Finale, auch dazu wissen wir nichts, es gibt dann immer wieder Medienberichterstattungen, ich habe es vorhin gesagt, dann dementieren die Delegationen, aber teilweise, also angeblich soll bis kurz vor Start des Finales, sollen noch 6 Delegationen damit gedroht haben, nicht am ESC teilzunehmen, nicht am Finale teilzunehmen.
Ein kleiner Hinweis, mein neues Lieblingslied kommt nicht aus diesem Kreis.
Gut, wissen wir es auch schon. Das ist so ein Punkt, den ich hier noch habe in diesem kontroversen Teil, bevor wir vielleicht auch wieder zu den schöneren Themen des ESC weitergehen. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass Isaac sich ja gerade nochmal sehr öffentlich, sehr toll, wie ich finde, geäußert hat, weil er nochmal sehr klare Worte Buhrufen gegen Eden aus Israel gefunden hat und gesagt hat, ich glaube, er hat sogar das Wort Mobbing gesagt, geht gar nicht und dass eben dieses Ausbuhen in der Halle nicht geht, fand ich eine sehr, sehr starke Aussage. Ich habe keine Frage dazu, was ist denn zu diesem, aber ich habe, warst vorhin schon so ein bisschen bei diesen 6 Delegationen, dann habe ich dich zurückgerufen, deswegen, wenn du möchtest, kannst du da gerne nochmal jetzt was dazu sagen. Wir haben es ja teilweise auch schon gestreift jetzt
gerade. Also, wer nicht will, kann gerne gehen. Also auch da muss ich jetzt sagen, noch jetzt hinterher das nochmal wieder aufzubauschen. Also klar, es ist natürlich interessant zu wissen und es gab jetzt ja die Info zum Beispiel auch, warum zumindest Nemo nicht bei der Generalprobe, also am Samstagnachmittag bei der Flaggenparade mit dabei war, weil bei Nemo dem psychischen Druck nicht gewachsen war und so, fair enough. So, aber jetzt noch diese Diskussion, ja, 6 Länder und wir waren auch dabei, wir haben uns bis 25 Minuten vor der Show nicht dafür entscheiden können, ob wir mitmachen oder nicht, dann entscheidet euch und dann zieht es auch durch und fahrt nach Hause. Und dann setzt ein Statement oder so und dann seid ihr aber raus. Aber nur dadurch, dass der Hund gegen den Berg pinkelt, wird der Berg nicht zusammenbrechen. Also dann findet es halt ohne dieses Ende. Also und das, was dieser ganze Humbug, dass man da jetzt versucht, Druck aufzubauen, dass jemand anders ausgeschlossen werden soll, das ist eigentlich genauso unverschämt schäbiges Mobbing, wie das, was da, Entschuldigung, wenn ich das wieder mitbringen muss, aber es war wirklich ein Tiefpunkt, nicht der EBU, sondern der KünstlerInnen beim ESC, wie da Israel gemobbt worden ist. Und wenn sich jetzt
aber wir wissen ja auch gar nicht, was da jetzt genau die Forderung war, ne? Also es ist jetzt wieder irgendwie, vielleicht ging es dabei um Israel, vielleicht auch nicht, vielleicht ging es um Joost, vielleicht hat auch Joost nur das Fass zum Über... Also so ganz genau sagt es ja einfach niemand. Nobody knows, was diese sechs Länder, so es denn sechs waren, eigentlich wollten. Und irgendwie, es gab ja wohl noch mal jetzt, dieser eine von Goethe hat sich ja noch mal dazu eingelassen und auch so was Ähnliches tatsächlich dann die Verbindung zu Israel hergestellt, so dass man sich da nicht vor den Karren spannen lassen wollte. Und da habe ich jetzt so meine Theorie, weil ich mich dann gefragt habe, 25 Minuten vor dem Finale, was kann man da denen noch sagen, dass die plötzlich ihre Meinung ändern? Und jetzt frage ich euch mal, ob ihr das eigentlich als wahrscheinlich erachtet, dass man denen dann schon das Juryergebnis gesagt hat oder sowas gesagt hat wie, also es wird auf jeden Fall Israel nicht gewinnen, ihr könnt ruhigen Gewissens da teilnehmen. Haltet ihr sowas für denkbar, dass die das sozusagen denen diese Sorge genommen wurde? Weil was soll man sonst 25 Minuten, wenn die sagen, wir sitzen jetzt hier und wir gehen hier nicht raus, bis wir nicht irgendwas geklärt haben, und wenn die sagen, das war unsere Sorge, da vor irgendeinem politischen Karren gespannt zu werden, dass man dann so sagt, also ich sag euch jetzt nichts Genaues, aber die Sorge müsst ihr jetzt nicht haben. So in die Richtung ist sowas.
Aber ist es denn überhaupt bekannt, dass 25 Minuten davor dann wirklich noch ein Gespräch stattgefunden hat? Oder haben diese Delegation sich von alleine dann 25 Minuten davor irgendwie untereinander abgesprochen und gesagt, ja komm, wir ziehen das jetzt durch? Das ist die Frage.
Also wir wissen das doch alles gar nicht. Ich würde auch
über das Spiel. Darf ich was sagen dazu?
Lass mich kurz eine Sache. Sonst habe ich die gleich wieder vergessen. Ja. Du weißt doch gar nicht, ob dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat und wer da teilgenommen hat, weil da gibt es ja immer andere Dementis. Was wir wissen, ist, dass sich die Griechin Marina?
Ja.
Und Joost auf dem zweiten Semi vor der Weltöffentlichkeit unanständig und wirklich widerlich benommen haben. Das wissen wir. Und das ist schon Anlass zu Kritik genug. Und da hätte deutlich mehr im Nachgang passieren müssen. Weil ihr könnt in meinen Presseschau lesen, wie da die Öffentlichkeit darauf reagiert hat, aus nationalen und internationalen Medien. Aber das war ein Tiefpunkt der ESC-Geschichte, wenn wir von Tiefpunkten reden.
Ich habe ja auch mein Cutty-Suit hier aufgehabt, das ist mir schon runtergefallen, ich muss dann nochmal kleiner machen. Also früher war das ja tatsächlich, oder wäre es ja möglich gewesen, aber die EBU hat sich ja ich habe einen Denkfehler. Ihr habt natürlich recht. Das wäre doch gegangen, dass man es hätte grob ahnen können. Denn in der Vergangenheit, wir erinnern uns daran, als Conchita gewonnen hat, war es ja dann auch bei der Pressekonferenz damals 2014, saß dann ja plötzlich schon die ORF-Präsidentin oder sowas dann mit bei der Siegerpressekonferenz mit dabei. Und damals hieß es, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Wusste die das schon vorher, dass Österreich gewinnt? Und da hat man tatsächlich das ja wohl schon so gemacht, als man gesehen hat, es gibt da eine gewisse Dynamik in den Halbfinalen, dass man so drei oder fünf Ländern, die sozusagen einfach überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben, sowohl beim Juryvoting als auch beim Televoting in den Semifinals, dass man dann, es könnte sein, dass es für euch möglicherweise reicht und seid doch mal da. So, und jetzt hatte ich erstmal gerade noch gedacht, das ist natürlich jetzt dieses Jahr ja nicht, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das Juryvoting ja nicht mehr bei Semi 1 und Semi 2 stattfindet. Aber am Freitagabend hat natürlich das Juryvoting ja stattgefunden auf Basis der Generalprobe. Also insofern wäre da natürlich schon mal so eine Antizipation möglich, um zu gucken, wie hat Israel zum Beispiel beim Televoting im Halbfinale abgeschnitten? War da Israel auch Televoting-Sieger? Ich weiß es gerade nicht mehr, in dem, wo sie aufgetreten ist. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man dann 25 Minuten vorher Entwarnung geben kann, weil dann weiß ich nämlich nicht, wie stark der Durchmarsch dann ist, wenn denn noch die anderen mit dabei sind oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn, bei allem, was man schon ahnen kann, ich würde mich jetzt auch aus EBU-Perspektive nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, liebe 6 Leute, ihr könnt antreten, Israel gewinnt nicht. Also das
würde ich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, die EBU liebt einfach den Nervenkitzel, weil bei dieser Joost-Entscheidung war das ja auch schon so, dass ja der Bühnenaufbau schon auf der Bühne war und dann wurde entschieden, er darf nicht auf die Bühne und dann wurde alles wieder runtergefahren, dafür, dass der eigentliche Vorfall ja am Abend vorher war. Vielleicht ist es einfach so, wichtige Entscheidungen treffen wir nur mit so ein bisschen Nervenkitzel, kurz vorher.
Naja gut, aber die Frage ist ja, wann sozusagen die Klage der Kamerafrau gegen Joost Klein tatsächlich die EBU erreicht hat. Also ganz ehrlich, ich glaube, Martin Oester und den Reference Group hatten auch an dem Donnerstagabend erstmal noch andere Dinge zu tun, also zumindest bis nach der Pressekonferenz, als sich jetzt um die Klagen der Kamerafrau zu kümmern. Und dass man da nicht morgens um 9 aufsteht und sagt, so, was ist denn jetzt irgendwie Top-Thema? Wir machen hier das Eisenhower-Prinzip, was ist wichtig und kann am schnellsten abgearbeitet werden. Richtig die Entscheidung, ob wir Joost Klein disqualifizieren oder von der Probe ausschließen. Ich glaube, da nimmst du dir natürlich dann halt die Zeit für alle Gespräche. Und wenn es dann halt eben erst kurz vorher der Fall ist, dann ist das so. Auch wenn es ärgerlich ist natürlich, dass er sich dann nochmal vorher umziehen musste.
Also, dass die vor Ort dann während dieser 48 Stunden, die da besonders kritisch waren, sehr kurzfristig dann zu einer Entscheidung gekommen sind. Das kann ich sogar noch verstehen. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass jetzt nicht diese Dinge aus der Welt geschaffen werden oder zumindest aufgelöst werden oder zumindest ein klarer Weg beschrieben wird, wie es jetzt weitergeht. Ne? In der Causa Joost, aber auch in der Regelung dessen, was wir vorhin Spielregeln oder was Matti Code of Conduct, ein gutes Wort dafür, genannt hat. Also da muss einfach Bewegung rein oder denken die Zeit halt Wunden. Und wir sagen jetzt nichts und wir verstecken uns und irgendwann ist alles gut. Also das wäre, glaube ich, noch gegangen in den 80er Jahren und noch Anfang der 90er, aber es geht in Zeiten von Social Media, glaube ich, nicht mehr.
Hier übrigens noch ein ganz guter Punkt, dass möglicherweise, was Xenon sagt, wäre es nicht wahrscheinlicher, die EBU hat gesagt, 25 Minuten Versendung, na, wenn ihr nicht dabei seid, dann zeigen wir halt euren Auftritt aus dem Semi. Und das ist tatsächlich ein ganz guter Aspekt, denn da haben wir ja einen Präzedenzfall vorliegen mit Island damals 2021 in Rotterdam, dass man das ja durchaus auch machen kann.
Also, hätte ja auch sein. Ich hatte ja bis kurz vor Show hatte ich gedacht, dass die das bei Joost Klein so machen, ehrlich gesagt. Und dass man ihn nicht komplett rausnimmt und disqualifiziert, sondern dass man ihm halt nur nicht mehr gönnt, wirklich auf der Bühne zu stehen und ihn dann halt stattdessen einblendet. Aber so weit kam es dann ja auch nicht. Ich finde es generell schwierig bei diesen ganzen Themen, weil das natürlich alles nur Spekulation ist. Wir wissen da über so vieles irgendwie nicht Bescheid. Was wir aber tatsächlich wissen, ist, das hat der Peter gerade auch schon angesprochen, ist dieses Verhalten von Marina Sati, von Joost Klein und aber auch dann im Nachgang ja noch von Bambi Thug. Und ich finde, Nemo hat sich schon auch klar kontra Israel, also gegen Israel irgendwie so ein bisschen positioniert, auch wenn Nemo das nicht immer so ganz klar geäußert hat. Und ich finde, das ist eher was, was mich so ein bisschen geschockt hat. Weil ich muss ehrlich sagen, das hatten wir vorhin auch schon ganz kurz, mich hat es jetzt nicht überrascht, dass es in der Jury diese Buhrufe gibt. Ich fand es nicht toll, ich fand es auch absolut daneben, weil es gerade eben, dass gerade die ESC-Fans, die nicht wollen, dass es politisiert wird, dadurch eben alles politisch machen, finde ich halt totaler Quatsch. Aber wie gesagt, das hat mich nicht überrascht, aber dass die Künstler sich so nur menschlich schwierig, sondern halt auch so unprofessionell, obwohl sie ja professionelle KünstlerInnen sind, sich verhalten gegenüber Israel. Und anstatt einfach sie zu ignorieren oder anstatt einfach nichts zu sagen, das finde ich, ist der wahre Schock. Und das hat auch erst im zweiten Halbfinale angefangen, beziehungsweise mit dieser Pressekonferenz. Also erst ab diesem Moment, finde ich, ist diese Stimmung auch generell so ein bisschen umgeschwappt, sodass du irgendwie dachtest.
Jetzt hast du dich gemutet,
genau. Ja, sorry, ich hätte mich gemutet. Vor lauter schon so drin im Thema, dass ich mich mute. Nee, also ja, das fand ich halt nur so seltsam, dass selbst die KünstlerInnen, von denen man das echt nicht erwartet und von denen man irgendwie mehr Professionalität erwartet, dass die sich da sogar irgendwie so positionieren. Das, finde ich, war für mich so der wahre Schock, weil das habe ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, Und aber das war ja auch mit hier Sylvester Belt ja auch ähnlich, der ja auch gesagt hat, es war für ihn ja schlimm, dass er irgendwie dann direkt im Umfeld von Israel auftreten musste und sowas. Und denkst, ey Leute, die Idee ist eine andere.
Gut. Also es ist ja so, letztendlich, man kann ja auch sagen, mein Motto, das Glas ist immer halb voll. Benny hat gerade vom Statement von Isaac gesprochen. Also der größere Teil der Künstler, na, abgesehen von dieser Clique, über die wir spekulieren können bis zum Anschlag, bringt aber nichts. Der größere Teil der Künstler hat sich ja dem Geiste, dem Spirit des ESC konform verhalten. Na, darüber redet nur keiner. Finde ich gut, dass Isaac im Nachgang nochmal ein Statement gemacht hat. Was aber natürlich auch nicht den Widerhall findet, wie es vor Ort gehabt hätte. Aber whatever, was wir sagen können, ist, es gibt ganz viele Künstler, die sich genau dem Geiste des ESC entsprechend in Malmö präsentiert haben. Das ist leider nur im klassischen Sinne eine schweigende Mehrheit, ne? Und keine, die dann in Social Media das Gehör der, wie würde man sagen, der spezifischen Interaktion der dieser Kanäle entspricht.
Ja, ist natürlich, genau, das liegt aber eben an dem Kanal, wie das funktioniert, weil du willst dich ja auch nicht auf die Seite des einen oder des anderen stellen. Also auch wenn jemand vielleicht mit Israel sympathisiert hätte, da gehört ja nicht viel dazu zu wissen, dass man sich damit auch nicht gerade Freunde macht. Also so, sondern es geht ja dann einfach auch eher darum, neutral und menschlich human miteinander umzugehen, und das haben viele von den Kritikern an der Stelle nicht gemacht, gerade im Hinblick auf Eden Golan.
Peter, das wurde übrigens vermutet. Genau, ich wollte nochmal sagen, wir haben schon Ärger dafür bekommen, dass wir Isaac immer noch falsch aussprechen, manche von uns. in den Kommentaren irgendwann unter dem letzten Livestream. Aber ich habe tatsächlich mir Isaac hier auch auf die Liste geschrieben, und danke Dennis, ich leite jetzt über zu den positiven Sachen, beziehungsweise meine Co-Blogger haben das ja auch schon gemacht.
Wie wird er denn genannt jetzt?
Isaac.
Schon, also haben wir es ja
nicht verstanden. Okay. Aber nicht Isaac, nee, also auf gar keinen Fall Isaac. Und er hat uns auch damals im Interview gesagt, Isaac will er auch nicht genannt werden. Also das ist ja sozusagen das klassisch biblische, sage ich mal so, nicht, sondern einfach Isaac mit einem A. Genau, was ich nämlich wirklich toll finde und was für mich ja auch so diesen ESC-Spirit wiedergibt, wie ihn auch Lord of the Lost letztes Jahr ja super gelebt haben, bei uns auf dem YouTube-Kanal die ganze Zeit ist das meistgeklickte Video jetzt in den letzten Tagen die The Code-Cover-Version von Isaac, wie er das im Pressezentrum gespielt hat. Und ich finde, das ist doch immer echt so ein tolles, finde ich immer so toll, wenn die Künstler dann gegenseitig, ihre Sprachen lernen oder ihre Songs covern und einfach zusammen was machen. Das finde ich toll.
Und diese Cover-Version, wenn ich das sagen darf, die hat zwei positive Highlights. Zum einen spürt man den Respekt, den Isaac vor diesem Titel hat und auch vor der Interpretation durch Joost. Also Schwachsinn. Sorry, tut mir leid. Interpretation durch Nemo. Aber zum anderen hat er die Version auch zu seiner eigenen gemacht. Na, also diese Balance finde ich super.
Hast du eigentlich das schon mal weitergegeben, dass er da mal eine volle Version aufnehmen müsste? Ich finde, wir sollten das mal anregen. Ich glaube, das würde super ankommen. Okay. Ich hatte jetzt diese Woche ich wollte euch nämlich noch was Zweites Schönes erzählen. Jetzt mache ich ein bisschen den Peter und erzähle noch eine Anekdote. Aber mein Patenkind, der 7 Jahre alt ist, ist total im ESC-Fieber und hört jetzt diese Playlist hoch und runter. Also kann dann mit seinem Echo Dot oder was das ist, kann er dann irgendwie die Playlist auf Amazon starten, die sogar sortiert ist nach der Platzierung. Also es geht dann immer mit Nemo los und dann kommt Kroatien, und Kroatien ist sein absoluter Favorit. Und dann geht das eben so die Liste runter. Und was Also ich fand es einfach toll, dass die Eltern von meinem Patenkind jetzt meinem Patenkind ESC gezeigt haben, auch ein paar Videos, dass der sich das einfach gerne anhört und wirklich schon mitsingen kann auch. Also natürlich dann irgendwie so eher auf Fantasiesprache, aber singt richtig mit, voll cool. Und was ich aber witzig finde, ist, dass die Playlist, weil er halt die irgendwie so eine Kindersicherung drin hat und der deutsche Beitrag wird nicht abgespielt wegen dem Shit. Das fand ich wieder so geil. Alles wird abgespielt, wisst ihr, also genau Bambi Thug und alle möglichen, aber Deutschland wird wegen Shit nicht abgespielt.
Abracadabra.
Genau.
Ich möchte noch auf deine Eingangsfrage zurückkommen. Ist der ESC geschädigt? Also, oder ist der Ruf
des. Aber nur, wenn es eine positive Antwort ist.
Genau. Ich weiß nicht, was du positiv, was für dich positiv ist, aber ich möchte ein Gespräch mit, ja, also nicht Bubble-Mitgliedern zitieren, der Zielgruppe 50 bis 60, würde ich mal so sagen, die ein Interesse haben, das Finale natürlich nur geguckt haben, nicht die Halbfinals oder eben auch nicht das Finale geguckt haben, weil sich die Länder, Griechenland und Zypern schieben sich die Punkte zu und die von Osteuropa, die untereinander auch und die ehemalige Sowjetunion. Das ist State of the Art in der allgemeinen Wahrnehmung in Deutschland. Es gibt dann noch eine Jost Klein-Bubble, die ihn über den Hit letztes Jahr kennengelernt haben und über TikTok vielleicht das noch so ein bisschen mit verfolgen. Der Rest ist noch so eine Minima-Skandalisierung von der Bild-Zeitung. Ich weiß gar nicht, ob die Bild-Zeitung es überhaupt noch aufgreifen wird, wenn dann irgendwann mal so ein Urteil kommt oder ob es sich schon alles viel zu komplex, diffizil und vergessen ist. Aber um das positiv zu betrachten, ich glaube nicht, dass der Jost Klein-Vorgang den ESC in der Gesamtbevölkerung, also ich spreche jetzt hier mal von 96% der Deutschen, die möglicherweise mal beim ESC reinschalten, in irgendeiner Form beeinträchtigt hat oder ihre grundsätzlichen Vorurteile, die sie dem Wettbewerb gegenüber haben, über den Haufen geworfen hätte. Also und vielleicht ist es ja sogar was Gutes, dass eben ein so ein kleiner Ausreißer, so ein Problem, das nicht ganz grundsätzlich in den Festen erschüttern kann. Wollte ich mal noch so loswerden. Ob das jetzt bei Israel kommt, natürlich drauf an, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn das Thema nächstes Jahr, übernächstes Jahr und im Jahr danach noch weiter im Bestand haben sollte, dann wird es irgendwann schwierig. Aber ansonsten erstmal nicht.
Ich habe auch noch was Positives, Benni.
Ja.
Mein neues ESC-Lieblingslied kommt aus einem Land, das von dir schon genannt wurde, aber in den Kommentaren habe ich noch keinen richtigen Tipp gelesen, aber ich habe die auch nicht komplett alle überflogen oder überfliegen können.
Ja.
Sagst du jetzt auch was, oder?
Tschechien, ich tippe auf Tschechien.
Aber Tschechien war doch nicht im Finale.
Also ich glaube immer noch Armenien.
Ja, aber Armenien stand vorhin schon mal im Chat, habe ich auch eingeblendet. Nee. Gut, also das ist jetzt, glaube ich, auch richtig für die.
Schweigen im Podcast und Stream ist ganz schlecht.
Ja, ja.
Soll ich den Song jetzt sagen?
Ja.
Slowenien.
Aber Slowenien ist. War nicht. Ja. Nicht aber wir
23.
haben.
23. wurde Slowenien.
Also weit weg von 15. Okay.
Ganz großartiges Lied. Ich finde, am Anfang habe ich immer Victoria oder Veronika und Raven verwechselt, aber inzwischen habe ich mich mit Raven befasst. Sie war so großartig auf der Bühne. Ich fand das mega, wie sie mit der Kamera gearbeitet hat. Ich finde überhaupt, dass sie mega aussieht, dass sie einen Mega-Dress hatte, eine Mega-Choreo, aber vor allen Dingen habe ich dann irgendwann gesagt, also der Song, also immer, ich habe dann immer lauter gedreht, weißt du, das machst du dann, ja, wenn dir was besonders gefällt, habe ich gedacht, am Anfang habe ich gar nicht so zugeordnet, bei welchem Song drehe ich da lauter. Und inzwischen habe ich den in Heavy Rotation, aber ich bin sogar schon, ja genau, von We Will Rave to Raven. Danke, Johannes.
Da merkt man halt, wer hier Comedy kann, ne?
Ja. Aber ich habe dann sogar angefangen, mich mit Raven intensiver auseinanderzusetzen, also auch mit dem, was sie ansonsten gemacht hat und auch mit der Geschichte hinter ihrem Song. Also das ist mein neues Euroneuro.
Ja, besser spät als nie.
Raven, lass dir gesagt sein, Morgen hat er deinen Namen wieder vergessen. Also freut mich.
Meine guten Freunde, wie hieß sie noch?
Aber das
war in der Slowakei.
Das meine ich dann liebevoll.
Ach ja. Ich würde ja jetzt.
Außerdem macht er nicht so viel Lust.
Ich frage jetzt nicht, Peter, wie man eigentlich Slowenien schreibt. Das machen wir unter uns irgendwann. So.
Ich verwechsel immer Frau und wen, ne? Und du musst das dann immer korrigieren, ne? Ja. Aber schön, dass
du weißt es selbst, dass du öffentlich gemacht hast. Okay.
So. Und danke dir, Benni, für die ganzen Insights, die mich
an den. Ich weiß doch, dass du das magst, wenn ich die hier öffentlich sage. Liebe Leute, wir haben schon fast 1,5 Stunden und wir wollen ja auch noch Themen für den nächsten Stream haben. Aber ich habe heute 2 Artikel über die Gastgeberschaft der Schweiz im nächsten Jahr veröffentlicht und unter beide Artikel drunter geschrieben, über dieses Thema sprechen wir auch heute Abend um 19 Uhr. Deswegen, wir haben zwar 20.30 Uhr, aber ich möchte, oder 26, aber ich möchte doch zumindest noch so 2-3 Sätze dazu sagen, was jetzt an aktuellen News in den letzten Tagen so reingekommen ist. Wir versuchen ja immer up to date zu bleiben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jeden Nebensatz, den wieder irgendjemand aus dem Stadtparlament oder so gesagt hat, berichten, aber doch so die großen Linien. Und deswegen wichtigste News sind erstmal zum einen, dass der ESC wahrscheinlich am 20. Mai stattfindet. Das ist zumindest jetzt mal der stattfindet. Das ist zumindest jetzt mal der provisorische Termin, der wohl auch an die Veranstaltungsorte kommuniziert wurde. Provisorisch heißt natürlich immer, dass ich da auch noch was tun kann, aber es wäre nicht verkehrt, wenn ihr euch das schon mal im Kalender notiert. Also 6., 8., 10. Mai, diese Woche wird dann mit einiger Wahrscheinlichkeit die ESC-Woche werden. Und Zürich hat sich mit dem Hallenstadion ja schon mehr oder weniger zum großen Favoriten gemausert. Gestern glaube ich, diese Nachricht, dass in Zürich aber noch so ein bisschen Zurückhaltung vor allem von Seiten der Politik herrscht. Also zuerst mal soll der Schweizer Rundfunk noch ein paar Infos liefern und dann macht man sich den Juni über Gedanken. Vor allem natürlich ist die Frage immer nach Geld. Klar, am Ende geht es dann immer nach Geld, um Geld. Und dann soll Ende Juni eine offizielle Entscheidung im Stadtparlament, Stadtrat, weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, gefällt werden, um dann eben zu entscheiden, reicht Zürich eine offizielle Bewerbung ein oder nicht. Also ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber trotzdem Zürich mit dem Hallenstadion erstmal jetzt weiterhin der Favorit. Denn in den anderen Städten ist es ja auch nicht anders, dass sich da erstmal alle dann zur Finanzierung äußern müssen und so weiter und so fort.
Also, ja, mein Kollege Arne sagt, dass eigentlich es keine Alternative gibt zum Hallenstadion. Also das weiß ich jetzt nicht so, aber der hat ja viele Jahre in der Schweiz verbracht. Also wenn sich jetzt Zürich nicht bewirbt, dann findet der ESC ohne Halle statt oder wie?
Aber meine Freundin Agneta, die Lausanne wohnt ja, damit französische Schweiz felsenfest der Überzeugung, dass das in Genf stattfinden wird. Also ich glaube, ich tippe auch eher auf die Deutschschweiz, aber you never know.
Genau, also Hallenstadion ist wohl sozusagen State of the Art. Und genau, Genf wäre aber auch noch eine Option. Ja, muss man mal abwarten, was am Ende passiert. Ich glaube ja, also wenn wir ganz ehrlich sind, wir verfolgen das natürlich immer minutiös. Und am Ende ist es ja aber so, dass das schon bei ganz vielen Städten war, dass es da immer ein Hin und Her und weiß ich nicht. Und am Ende lassen sich aber die wenigsten dann wirklich diese Chance, den ESC auszutragen, durch die Lappen gehen. Also ne, es gab, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so groß, außer Amsterdam vielleicht in den letzten Jahren, die sich dann zurückgezogen haben. Aber am Ende versuchen alle immer, und wenn es irgendwie eine Leichtbauhalle oder irgendein Flughafen, whatever ist, das möglich zu machen irgendwie und dann auch die entsprechenden Gelder zu akquirieren. Genau, und T-Rex schreibt es hier, also falls es halt nicht klappt mit der Schweiz, dann springt eben mein Heimatbundesland Baden-Württemberg ein. Wie gesagt, die SAP-Arena, ich kann die sofort klar machen, sagt mir einfach Bescheid, dann läuft die Sache.
Ja, wenn wir dann alle bei dir wohnen können, geht das doch.
Ja, bestimmt.
Ja.
Meine Mama wird hier ja eh immer erwähnt, die freut sich dann, wenn wir alle bei ihr einschlagen, aufschlagen.
Nein. Genau, so und irgendwer schrieb jetzt hier noch, wir haben auch angekündigt, dass wir über die Zukunft von ESC Kompakt hier reden würden. Ist das so?
War das angekündigt? Peter hat es angekündigt. Peter hat auch noch ganz viele andere Themen angekündigt und hat sich dann beschwert, dass ich ein bisschen ausgedünnt habe. Aber wir haben jetzt nicht mal alle geschafft, die wir für heute auf der Tagesordnung hatten.
Ich weiß auch nicht, ob ich die Formulierung ausgedünnt verwendet hätte, Benni.
Rigoros zusammengestrichen. Sag mal was zur Zukunft von ESC Kompakt. Du hast das Thema ja auf die Tagesordnung gesetzt, sozusagen.
Moi.
Ja.
Ja, ich habe das Thema, also ich muss es einordnen kurz, bevor ich was zur Zukunft von ESC Kompakt sage. Ich wollte natürlich auch vor allen Dingen wissen, also es ist ja immer so, wenn... wir wollen nicht, sagen wir mal so, wir wollen nicht, obwohl das ist dann schon wieder negativ, wir wollen nicht den Fehler der deutschen Delegation machen und jetzt erstmal ein halbes Jahr überlegen, was man machen könnte, sondern wir haben natürlich gesagt, wir wollen von vornherein gucken, wo soll der Weg hingehen. Weil wir haben dieses Jahr natürlich schon Kraft gehabt, das war zum einen, das habe ich auch geschrieben, an irgendeiner Stelle, also nicht in dieser Ankündigung, sondern irgendwo anders. Das war zum einen natürlich was ein Kraftakt in diesen letzten 48 Stunden, als dann die Ereignisse sich überschlugen, einfach weil wir natürlich da auch gleichermaßen fair, wie aber auch vollständig berichten wollten. Das ist dann schon immer eine anspruchsvolle Aufgabe, weil wir das alles auch von Fans für Fans ehrenamtlich machen und viele von uns ja auch noch andere Verpflichtungen haben, auch während dieser Zeit zum Teil. Haben wir ja auch viel darüber berichtet. Nein, Dusupor hat ja quasi wieder mehrfach den Standort wechseln dürfen, halt auch aus beruflichen Gründen, ne? Also während der ESC-Zeit. So, und dann ist der zweite ist, dass wir natürlich auch, was das angeht, neue Wege gegangen sind, vor allen Dingen auf YouTube, vor allen Dingen mit den Reaction-Videos. Und da ist so ein bisschen so bei uns der Groove, dass wir sagen, also das sollte eigentlich weitergehen, weil es ja auch von euch super angenommen wurde, also von allen geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ihr das ja auch super supportet hat, wofür ich, und zwar auf ganz vielfältige Art und Weise, im Positiven drüber reden, in dem Feedback, was ihr uns gegeben habt, und ihr habt uns ja auch richtig materiell unterstützt, ne, sodass wir uns trauen, den Weg weiterzugehen. Und dazu wollte ich natürlich, und da gab es dann auch wieder viele positive Stimmen schon in den Kommentaren unter dem Beitrag, dazu wollte ich natürlich auch ein Meinungsbild abholen. Amen.
Danke für deine Einordnung und ich würde vorschlagen, also ich fände es wirklich, ich fand, es kamen schon einige coole Anregungen, auch so im Hinblick auf die Off-Season, was man noch machen könnte. Und das stimmt ja auch, wir haben uns, ich finde, heute ist schon hier ein Riesenmeilenstein, weil wir haben uns immer vorgenommen, wir machen regelmäßig ESC Kompakt live. Jetzt haben wir zumindest noch einmal nach dem Finale geschafft. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir vielleicht noch ein zweites nach dem Finale schaffen. Das wäre doch schon mal ein Riesenschritt nach vorne im Vergleich zu den letzten
Jahren. Naja, aber Benni, es gab ja immer noch auch eine Auslosung für...
die gibt es natürlich sowieso.
Genau.
Und wir haben ja auch noch eine super wichtige Auslosung, die jetzt noch geheim ist, aber die wir dann auch hier durchführen werden.
Ja, mit dem Cliffhanger können wir dann den Schluss
machen. Genau. Also, aber dazu noch, also es gab natürlich echt coole, viele auch thematische Anregungen. Ja. Und da will ich an alle sagen, also wir quatschen jetzt schon wieder anderthalb Stunden an alle, also das geht nicht verloren. Wir nehmen alles, was ihr uns an Input gegeben habt, nehmen wir auf und versuchen das zu verarbeiten. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen machen, weil wir halt so lange schon gesprochen haben. Aber das geht nicht verloren, das darf ich versprechen.
Genau, und was ich sagen wollte, wir können natürlich dieses Thema jetzt einfach eine Tagesordnung weiterschreiben, weil wir ja weiter, hier ist nochmal die Frage, gibt es den Schweizer Song Contest, also unser Lesergame mit der Suche nach dem besten Schweizer ESC-Beitrag aller Zeiten. Klar, den machen wir natürlich wieder. Jetzt steht erstmal der Second Chance Contest an, den wir auch relativ bald starten werden. Ansonsten ist ja ESC Family schon wieder angelaufen und ja, ihr habt tolle Ideen heute in den letzten zwei Tagen unter den Beitrag, unter die Ankündigung von Peter gepostet. Wir haben auch ein paar Ideen, also lasst eure Anregungen gerne noch da, wenn ihr weitere habt. Wir können aber auch nochmal darüber in einem anderen Livestream sprechen. So, dann würde ich jetzt den Sack zumachen. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, like doch gerne dieses Video oder diesen Podcast, kommentiert gerne entweder hier auf YouTube in die Kommentare oder auch auf dem Blog natürlich immer gerne. Ansonsten vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, die zuhören, alle, die mitkommentiert haben heute so fleißig. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an euch, lieber Rick, lieber Duspa, lieber Peter, dass ihr heute dabei wart. Danke an unsere Partner Katjes und Visit Malta, die uns in dieser ESC-Saison, und die ESC-Saison geht ein bisschen länger als die eigentliche ESC-Saison, unterstützen. Und ansonsten, wie gesagt, wir sind guter Dinge, dass wir bald wieder einen Livestream machen und werden uns dann natürlich wieder mit einer Ankündigung bei uns melden. In diesem Sinne, vielen Dank für alles, einen schönen Abend euch noch und bis ganz bald. Peter dann auch mit Bundeswehr-Livestream. Bis dahin, tschüss.